Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 172. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich Antonia Knoll und Marius Rau vom Würzburger Weingut am Stein ans Mikrofon geholt und will mit den beiden meine Podcast-Reihe mit jungen Winzerinnen und Winzern fortsetzen. Wie bereits in den Podcast-Episoden mit Elena Andres und Philipp Chaillet möchte ich auch mit Antonia und Marius über ihre Erfahrungen in den Lehr- und Studienjahren sprechen und wie dann der Einstieg in den Weingutsalltag verlaufen ist. Wir reden über ihre Motivation für den Beruf, über Werte und Ideale, genauso wie über ihre Praxis in Weinbergkeller und dem Verkauf. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert, und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Antonia und ihr Pfälzer Freund Marius sind gerade in den Betrieb eingestiegen, den Ludwig und Sandra Knoll aufgebaut und zu einem der qualitativ führenden Betriebe in ganz Franken entwickelt haben. Insbesondere mit ihren Abfüllungen vom Stettener Stein bereichern sie Jahr für Jahr die Weinwelt mit außergewöhnlichen Weinen. Nicht vordergründige Fruchtigkeit, sondern karge Würze und Kräutrigkeit prägen ihre Performance. Und sie strahlen eine Energie aus, die ihresgleichen sucht. Über diese Dinge habe ich mich übrigens hier im Podcast in der 99. Episode mit Ludwig ausführlich unterhalten. In den Shownotes zur aktuellen Ausgabe verlinke ich das für euch. Nun aber macht's euch gemütlich und lasst euch inspirieren von einer weiteren Ausgabe von Genuss im Bus. Bühne frei für die heutigen Protagonisten, Bühne frei für Antonia und Marius vom biodynamisch geführten Weingut am Stein in Würzburg. Los geht's! Hallo, liebe Antonia, lieber Marius. Viele vorabendliche Grüße nach Würzburg.
Hallo Wolfgang.
Hallo Wolfgang.
Freue mich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid. Wir wollen die junge Generation im Hause Knoll zu Worte kommen lassen. Reden darüber, wie ihr als gerade abgeschlossene Absolventen in Geisenheim und frisch jetzt in operativer Verantwortung im Weingut, wie ihr so die Welt seht. Und wie es vielleicht auch zu dieser Sicht gekommen ist. Deswegen, Antonia, erste Frage meinerseits. Wie hast du dein Elternhaus erlebt? Welche Bilder sind dir da heute noch in Erinnerung?
Gute Frage. Wenn man, glaube ich, auf einem Weingut groß wird, dann ist das Ganze schon von klein auf präsent. Dementsprechend jetzt so in Bildsprache zu sprechen, waren es dann doch auch immer die dreckigen Hände von meinem Vater, die mit Rotwein bekleckert waren, oder aber auch das präsente Thema des Betriebs, was dabei ist, aber natürlich auch die schönen Sachen. Ich meine, die beiden Sachen sind, finde ich, auch ganz schön, aber es ist schon immer wirklich eins der präsenten Themen des Weinguts. Und man hat aber auch ganz viel Spaß, was dahinter steckt, dann mit dem ganzen Team, wo auch viele von denen uns wirklich von klein auf begleitet haben. Also es sind schöne Bilder. Wirklich.
Schöne Bilder. Wie ging es so, als du noch, sagen wir mal, in der Grundschule warst in den ersten Jahren dann auf dem Gymnasium? Wie ging es da am Mittagstisch zu?
Oh, also mittags tatsächlich war ich gar nicht so oft zu Hause. Da waren eher die Großeltern, die dann auf uns aufgepasst haben. Aber wenn man da war, dann war es immer auch mit dem gesamten Team oft ein Mittagessen, was man verbracht hat. Ja.
Und die Urlaubsreisen gingen in den Weinbaugebiete wahrscheinlich, oder?
Ach, nicht immer. Ab und zu, aber meine Eltern sind auch Abenteurer. Also es war nicht immer nur der Wein im Vordergrund, sondern es war auch das Erlebnis, das waren dann irgendwelche Wanderungen, das waren Abenteuer auf jeden Fall.
Und die Sandra, was ist das für eine Mutter gewesen?
Ach, sie hat uns sich immer wirklich um uns Kinder sehr viel Gedanken gemacht. Sie war eine gute Mutter. Also ich bin froh, dass wir sie haben.
Und was ist der Papa für ein Typ?
authentisch, eigensinnig, aber auch unglaublich ja, visionär teilweise, und man konnte immer von ihm lernen auch.
Und später dann, als du so Teenager warst, da orientiert man sich ja doch schon auch ein bisschen mehr nach draußen hin, hat Freunde, hat vielleicht auch Hobbys. Was erinnerst du an diese Zeit?
Wir hatten immer die Möglichkeit, uns auch frei zu entfalten, abseits des Weinbaus. Also bei uns war Sport immer ganz wichtig, waren aber auch Musik, waren Freunde. Also wir haben da schon ein großes Spektrum auch gehabt, weil natürlich auch Würzburg nicht das Weinanbaugebiet per se ist, sondern es ist auch die Stadt, die das Ganze so prägt. Dementsprechend natürlich war der Weinbau immer wichtig, aber wir hatten auch einen großen Freundeskreis, große Interessen außerhalb des Weinbaus. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig am Anfang, damit man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann.
Welcher Geist wehte im Hause Knoll? Du hast vorhin schon gesagt, Abenteuer waren da durchaus an der Tagesordnung. Wie würdest du das auf den Punkt bringen wollen?
Viel Innovation, viel Aufbruch, nie irgendwie das Ganze so lassen, wie es ist, sondern man konnte immer mit neuen Ideen kommen, und es war ein Jahr nie wie das nächste, sondern da sind immer neue Dinge entdeckt und umgesetzt worden.
Und es wurde viel gesprochen miteinander?
Ja, wir wurden auch von klein auf immer mit einbezogen. Wurden immer schon gefragt, wie wir zu Sachen stehen, wie wir das finden. Und dementsprechend waren wir auch schon ganz früh Teil von dem Ganzen.
Verstehe, schön. Marius, wie war das bei dir?
Ja, das komplette Kontrastprogramm, würde ich sagen. Mein Vater kommt ursprünglich auch aus einer Winzerfamilie, aber genossenschaftlich geprägt. Das heißt, da war höchstens mal das Schnapsbrennen oder der eigene Hauswein zu machen und sonst nur die Arbeit im Weinberg. Aber mein Papa hat sich dann früh gegen den Weinbau entschieden und meinem Onkel gerne das Feld überlassen, weil er da nicht den grünen Daumen hatte, er aber nicht das Interesse für. Und ja, bei mir kam das tatsächlich dann auch eher spät, erst nach der Schule, wo man überlegt hat, was macht man denn jetzt? Und mein Papa hat mir ganz klar gesagt, daheim sitzen ist keine Option. Damals habe ich auch gerne mal am Computer gespielt. Und ja, dann habe ich gesagt, ich werde Winzer. Und dann hat er erstmal ein bisschen blöd geguckt und hat gesagt, na dann machst du aber eine Ausbildung. Und ja, diese Ausbildung hat dann ziemliches Feuer bei mir entfacht, und so kam ich dann zum Weinbau.
Du bist ja groß geworden, du hast gesagt Pfalz, aber es ist ja auch ein Ort in der Pfalz, der einen Namen hat, ne? Niederkirchen, glaube ich.
Genau, ja. Ja, Monopol Europas. Nee, natürlich ein ganz kleiner, verschlafener Ort, wo jetzt aber in den letzten Jahren ja auch viel Aufbruchsstimmung ist, viel los ist. Aber natürlich von den Lagen her und auch von den Betrieben stets im Schatten des großen Deidesheim lag.
Ja, absolut, absolut. Die haben da immer vom Hartrand, ne, so in die Flachlagen rund um Niederkirchen geguckt.
Ja, meine Oma hat da immer einen lustigen Witz erzählt. Der hat gesagt, in Deidesheim gibt es drei große Feiertage. Zum einen die Geißbockversteigerung am Pfingsten, Ostern und wenn in Niederkirchen die Weinberge erfrieren.
Ja. Jetzt müssen Sie sich warm anziehen. Da weht doch ein anderer Wind aus Niederkirchen Richtung Deidesheim.
Ja, doch schon. Da ist viel los, viel junge Betriebe oder auch Freundschaften, die untereinander auch Richtung Deidesheim sind. Ich meine, das so diese Konkurrenz, die ist ja immer auch mit einem gewissen Schmunzeln. Die Lagen, die man bewirtschaftet, sind die gleichen. Der Ausbaugedanke im Großen und Ganzen mit Terroir geprägten Wein ist der gleiche. Und das Schöne ist auch wirklich, dass ich das Gefühl habe, dass diese junge Generation, die ja auch in Franken oder überall, dass da ein toller Zusammenhalt ist. Man versucht zusammenzuarbeiten, sich zusammen zu verbessern oder auch Erfahrungen auszutauschen. Es ist selten so, dass man irgendwo an eine verschlossene Tür stößt oder an jemanden, der ja, nicht in der Kommunikation ist oder sich gerne austauscht und das macht dann diesbezüglich schon ziemlich Spaß.
Okay, war denn der Kontakt zu, ja, zu diesen jungen Menschen, die sich bereits auf den Weg Richtung Weinausbildung gemacht hatten, ausschlaggebend für dich, auch dich auf diesen Weg zu machen, oder hatte das andere Gründe? Wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich nicht. Also es ist schwierig zu sagen, was ich mir damals gedacht habe, habe ich niemals reflektiert. Es war dann einfach so, aber es war das Einzige tatsächlich, was ich mir vorstellen konnte. Und ich wüsste tatsächlich auch nicht, was ich heute machen würde, hätte es mir dann doch nicht gefallen. Das wäre ja auch möglich gewesen. Und tatsächlich war auch mein Freundeskreis überwiegend nicht dem Wein verfallen. Das kam erst spät und natürlich auch durch das Studium in Geisenheim dann, wo dann quasi ein sehr enge Freundschaften und sehr enger Austausch auch mit vielen Winzerkollegen das erste Mal sehr stark entstanden ist. Vorher waren das so ein paar Verwandte oder die üblichen Verdächtigen in Niederkirchen mal oder von der Ausbildung noch ein paar oder von verschiedenen beruflichen Stationen, aber der engste Freundeskreis war lange Zeit nicht sehr dem Wein verfallen, was aber auch immer eine tolle ja, Erfrischung war, weil es ist natürlich schon so, wenn es einem dann richtig packt mit dem Fieber, auch in Geisenheim, ich glaube, das werden viele kennen, die dort auch waren, was das nochmal für ein neues Feuer entfacht, dann konnte man vorher auch nochmal ein bisschen die anderen Ecken des Lebens noch kennenlernen.
Marius, bist du denn direkt nach Geisenheim oder hast du eine Winzerlehre vorangeschickt?
Ich habe eine Winzerlehre vorangeschickt, habe dann noch verschiedene berufliche Stationen als Geselle gehabt, war dann tatsächlich sogar in Weinsberg meinen Meister machen, meinen Küfermeister, weil
Ja.
ich kein Abitur hatte. Und dann mir dachte, falls mir das Studium nicht gefällt, habe ich dann immerhin einen Meister statt ein Abitur, weil es war klar, im Beruf bleibe ich und dann bin ich nach Geisenheim.
Okay, und Antonia, bei dir war das eine Frage, was du werden wollen würdest, oder bist du da ganz organisch hineingewachsen? Und wenn du zurückguckst, sagst du, auch für mich gab es eigentlich auch keine andere Idee, keine andere Wahl.
Nee, es gab schon eine große andere Auswahl, wo ich mir überlegt hatte, was soll das Ganze werden. Tatsächlich war es auch eine Zeit lang, da hat es mich einfach auch genervt, dass immer alle gesagt haben, ah ja, du steigst doch dann eh ins Weingut ein, du machst es doch eh. Und genau deswegen wollte ich eigentlich was anderes machen. Da war mal Medizin so ein bisschen, womit ich geliebäugelt habe, auch mal Eventmanagement oder Architektur, all diese Dinge. Und dann am Ende wird es dann doch wieder doch der Wein.
Wenn du zurückguckst, wie kam es denn dazu, dass du diese Versuche in andere Richtungen zu denken dann wieder doch abgebrochen hast und beim Wein gelandet bist?
Ich habe während meiner Schulzeit schon immer relativ viel im Weingut mitgemacht, im Verkauf, auf Messen, ja, überall so ein bisschen. Und danach, nach meinem Abitur, habe ich gesagt, ja gut, was mache ich jetzt? Ich will jetzt nicht unbedingt direkt mit einem Studium starten. Ich wollte jetzt aber auch nicht noch eine Ausbildung machen, sondern wollte eigentlich verschiedene Stationen kennenlernen. Und meine Eltern haben dann auch gemeint, ja gut, dann mach halt Praktika, mach die auch in verschiedenen weinbaulichen Betrieben und überleg dir, ob das Ganze was für dich ist. Dementsprechend war ich dann erstmals bei Weingut Dr. Wehrheim in der Pfalz. Das hat mir schon richtig viel Spaß gemacht. Das ist einfach ein tolles Familienunternehmen, was mich super aufgenommen hat. Aber ich glaube, der große Durchbruch war es dann eher beim VDP in der Bundesgeschäftsstelle, wo ich gesehen habe, der Weinbau macht mir sehr viel Spaß, aber ich bin nicht nur im Weinberg oder im Keller zu Hause, sondern ich mag es auch mit den Menschen, ich mag organisieren, ich mag da auch ein bisschen in eine andere Richtung denken. Und das habe ich beim VDP tatsächlich gut und viel machen dürfen und dann habe ich mich ja dafür entschlossen, dann doch nach Geisenheim auch zu gehen.
Auch weil du vielleicht gesehen hast, dass es in dieser Weinwelt auch noch andere Aufgaben, spannende andere Aufgaben gibt, jenseits von Keller und Weinberg.
Genau. Also ich mag so das Handwerkliche schon ganz gern, aber mein Talent, würde ich sagen, liegt schon ganz klar ein bisschen in der Struktur, im Organisieren und auch so ein bisschen in der Kommunikation mit Menschen. Und das würde mir, glaube ich, fehlen, wenn ich jetzt nur im Weinbau oder im Keller zu Hause wäre.
Okay, verstehe. Und wahrscheinlich wird sich, da werden wir gleich nochmal drüber reden, dieses Interesse auch in der, sagen wir mal, innerbetrieblichen Arbeitsteilung letztlich auch niederschlagen, oder?
Schon.
Ja. Ja. Und ihr habt euch dann tatsächlich während des Studiums kennengelernt oder gab es da einen anderen Ort?
Nee, schon während dem Studium. Bisschen auf Partys, auf WG-Partys, wo man dann viel auch gefeiert und probiert hat, weil Geisenheim ist ja so eine Bubble und man lernt natürlich in den Vorlesungen auch viel, aber noch mehr lernt man eigentlich im Austausch miteinander und in den Tastings, die dann auch privat organisiert werden.
Okay, Marius, siehst du genauso, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es war echt eine wunderschöne Zeit. Wir hatten ja leider noch ein bisschen das Pech, dass Corona noch einen kleinen Teil unseres Studiums entschleunigt hat oder beschleunigt. Es war eine wunderschöne Zeit und der Austausch und die Freundschaften, die da entstanden sind und auch, ja, es ist einfach ein etwas anderes Studium. Es ist ein kleiner Campus, jeder kennt jeden, die Partys sind sehr, sehr eng. Man trifft sich nach der Uni direkt zum Kochen und ja, dann wird manchmal schon ein Kabinettchen aufgezogen und dann plant man den restlichen Tag und wenn vorlesungsfreie Zeit ist, ist es wirklich auch schon fast autistisch. Also man redet viel über Wein, man besucht viele Weingüter zusammen, man probiert viel, veranstaltet Proben, das bringt auch mal Fassproben mit und probiert die zusammen durch. Das ist ja ist schon toll. Und wenn wir jetzt als Antonias Bruder ist jetzt ja auch bald mit seinem Studium fertig und wenn er dann am Wochenende da ist und uns erzählt, dann sind wir immer ganz neidisch auf ihn,
Dass
dass
er
er
noch
noch
dort ist. Ja.
auch noch eine kleine Zeit hat er auch noch. Sie ist jetzt auch schon wieder fast zu Ende. Es geht alles so schnell. Aber dann müssen wir schon immer schmunzeln und schweben auch in Erinnerung.
Wie muss ich mir diese Tastings und diese Diskussionen rund um die probierten Weine vorstellen? Wird da auch kontrovers diskutiert? Gibt es da auch Lager, die einen, was weiß ich, sag mal, sind eher Naturweinliebhaber, andere eher stehen auf klassisch ausgebaute Weine? Wie geht's ab?
Auf jeden Fall ist da eine kontroverse Diskussion auch dabei. Ich habe immer so das Gefühl, dass in Geisenheim so ein bisschen auch die Hypes als erstes mit dabei sind und die dann auch bis ins Extreme, ja, gemacht werden. Also als wir da waren, war auch schon dieses Naturweinthema sehr stark bis hin zu wirklich die, sagen wir mal, naturnatursten Weine eigentlich. Dann das Cabi-Thema, was wirklich auch aufgeblüht ist. Dann Weine mit einer richtig hohen Säure, dass man irgendwann davon sogar Bauchschmerzen immer nur bekommen hat. Also da sind schon auch die Extremen jedes Trends zwischen. Und erst dann, wenn das Ganze wieder abschwacht, schwappt es so ein bisschen auf die Gesellschaft über.
Verstehe. Also das ist wie eine Spielwiese in gewisser Weise auch, um sich da mal auszutoben, um Extreme auch mal zu denken und zu diskutieren. Und wenn ihr dann sozusagen wieder im richtigen Leben angekommen seid, dann wird die Suppe halb so heiß gegessen wie gekocht.
Ja,
Schön
im
gesagt.
Endeffekt ist es ja oft so, dass durch das Extreme ja erst wieder der Sinn für den Rückblick und das Reflektieren entsteht. Und das ist immer ganz lustig.
Gibt es denn da auch sowas wie Referenzbetriebe oder Referenzweine, wo man dann tatsächlich, ja, vor denen man dann auf die Knie geht oder die man sagt, das sind Ikonen? Gibt es da sowas im In- oder Ausland?
Ja, klar. Also das war oft so, dass wir in gemeinsamen Verkostungen Weine, die uns ja, gut geschmeckt haben, dass wir dann auch zusammengelegt haben und die Benchmark hinzugezogen haben, wenn es möglich war. Das ist natürlich preislich auch nicht bei allem möglich oder je nach Gruppengröße. Aber wir haben dann auch schon immer versucht, rauszufinden, was verkörpert den Weintypus oder wer steht denn dafür und wer denn noch, und haben das dann versucht, in Summe zusammen zu verkosten oder dann auch das Reduktionsthema oder auch das, was wir jetzt in ganz Deutschland ja wahrnehmen, dieser gigantische Aufschwung für Sekt, der gerade angefangen hat, als wir. Ja, also der ist ja schon länger, aber als wir ins Studium angefangen haben, auf einmal hat jeder Sektgrundweine gemacht und jeder wollte Sekt produzieren, so 2017, 2018. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder, der sein Studium abgeschlossen hat, da auch wirklich Gas geben will. Und ja, das war zum Beispiel ein Thema. Natürlich hat man dann auch mal viel Champagner probiert oder ist in die Champagne gereist und hat es mit den deutschen Sekten verglichen.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Auch andere Themen wahrscheinlich, ne? Wie man rauf und runter diskutiert, holt sich Weine hüben und drüben und macht sich dann ein Bild, oder?
Ja, das haben wir schon viel gemacht. Viel auch im Freundeskreis. Da gab es dann immer ein Thema, sei es eine Region, sei es eine Rebsorte. Und dann hat man viel gegeneinander gestellt, viel probiert und auch diskutiert. Und wie Marit schon gesagt hat, auch dann die Icon-Weine dazugezogen oder die Benchmarks von den speziellen Rebsorten.
Hat denn die Peer Group oder die Community, die sich da so im Laufe des Studiums entwickelt hat, über das Studium hinaus Bestand? Gibt es heute noch Treffen, vielleicht sogar gemeinsame Reisen?
Doch, doch, wir haben da einen sehr engen Freundeskreis auch, mit dem wir da noch viel uns treffen, austauschen und auch mal gemeinsam irgendwo hinfahren.
Ja, ich denke, das macht Sinn, ne? Und viel Spaß obendrein.
Ja, doch, also das sind auch alles tolle Menschen und es ist schön dann auch mit gleichen Herausforderungen oder Problemen, vor denen man steht, sich auszutauschen und nicht zu denken, man ist jetzt hier ganz alleine auf der großen weiten Welt und irgendwie die Welt bricht zusammen, sondern das ist auch auf richtig ein gutes Miteinander.
Ein ehrlicher Austausch, und das Lustige ist auch, es ist jedes Mal wie so ein bisschen Klassentreffen, bloß die Gespräche sind natürlich etwas anders geworden. Früher hatte man nur den Wein im Kopf oder das Verkosten und das Dazulernen, und mittlerweile sind es dann auch die persönlichen Probleme, die gleich sind. Familien entstehen, und das ist schon schön.
Ja, und wenn ich jetzt an die Reisen denke, die ihr unternehmt, fallen mir natürlich auch andere Gruppen ein, die von solchen gemeinsamen Reisen berichten. Wenn ich an Julian Huber denke und seine Gang, die fahren natürlich permanent auch ins Burgund und gucken sich da um bei den Top-Betrieben. Chardonnay-Betriebe hierzulande fahren ebenfalls ins Burgund oder auch ins Jura. Ihr seid ja nun in der Region, wo es vor allen Dingen auch primär um Silvaner geht. Und da gibt es ja nun in der Welt keine Hochburg, wo man sagt, das ist hier die Referenzregion. Wenn, dann seid ihr selbst mittendrin. Wo holt man sich Inspiration?
Auch im Miteinander so ein bisschen.
Ja, natürlich ist man mit dem Silvaner ja in der eigenen Hochburg, wenn man es so nennen kann. Aber es ist natürlich immer so, dass die Regionen, die einen inspirieren, und es ist zwar langweilig, weil es viele Winzer hier im Podcast sagen, aber das ist nun mal das Burgund sehr stark bei uns ähnlich, dass das natürlich auch von der Inspiration her auf den eigenen Wein ja, sich ausbreitet. Man versucht dann mal ähnliche Dinge mit einfach einer anderen Rebsorte. Das Thema ja, Holz ist natürlich ein sehr großes im Burgund, wo genauso auch viele andere Rebsorten einen großen Einfluss haben kann oder einen stilistischen Einfluss oder einen terroirfördernde Note mit einbringen kann. Das Thema Reduktion, was beim Silvaner durch viele Betriebe ja mittlerweile auch sehr stark ja, praktiziert wird und auch im Burgund eine große Rolle ist. Also man nimmt eigentlich aus jeder Reise, egal wohin es ist, irgendwas mit, was einem ja ein bisschen prägt oder wo man so denkt, ja, irgendwie so in meiner Art und Weise könnte man das doch auch mal ausprobieren.
Also, und da sind es vielleicht sogar auch im Burgund oder generell in Frankreich nicht nur bestimmte Techniken oder auch Rebsorten, sondern auch einfach der, ich nenne es mal angelsächsisch, der Approach, die Art, wie sie Handwerk betreiben, wie sie ans Weinmachen herangehen, wie selbstverständlich viele Prozesse sind und wie gleichzeitig bodenständig die Dinge auch gehandhabt werden. Ist es nicht das auch, was Ausstrahlung hat?
Auf jeden Fall. Also auch wir hier jetzt im Weingut sind nicht so der Technik zugewandt, sondern wollen da auch eher mit Hingabe in Bezug auf Natürlichkeit an den Wein rangehen. Das ist die Selbstverständlichkeit, kommt ganz klar, schaut man sich die von den Franzosen ab. Aber wir sind vielleicht nicht ganz so frankophil, wie es jetzt die Betriebe in Baden sind, von denen du gerade erzählt hast. Wir haben natürlich auch unsere eigene Silvaner-Stilistik, da die Herangehensweise, wo man auch so ein bisschen ja schaut, wie entwickelt sich so der Betrieb an sich. Was wurde damals, was haben noch eigentlich die Eltern gemacht, was ist drumherum passiert. Und da kann man nicht immer nur sagen, ja, Frankreich macht alles, wir wollen alles nur machen, wie es in Frankreich der Fall ist, sondern wie du auch schön gerade gesagt hast, es ist tatsächlich so ein bisschen ja die Herangehensweise an das Weinmachen.
Ja, spannend, was du sagst. Was hat man denn gerade als, vielleicht noch als Studentin, wenn man da mit den Kommilitonen unterwegs ist, was hat man da für einen Blick auf das eigene Weingut? Sozusagen die, ja, so, ich würde fast sagen, eine gewisse Außensicht, ne? Und die Außensicht, die ja auch zum Teil dann widergespiegelt wird von dem, was so andere Kommilitonen, Kommilitoninnen vom Weingut am Stein, von den Knolls sozusagen irgendwo erinnern oder was sie im Kopf haben. Und das interessiert mich. Wie hast du das von außen wahrgenommen und auch die Sicht deiner Kollegen damals?
Also ich war schon auch ein bisschen erstaunt darüber, wie gut dann unser Betrieb auch nach außen dasteht. Also, dass wir irgendwie als Referenzbeispiele in Vorlesungen genannt wurden, wo ich mir selber dachte, oh, okay. Ich dachte irgendwie, ja, vielleicht man in Würzburg kennt, aber nicht dann doch so die große Außenwirkung hat. Das, ja, ich weiß nicht, das hat man dann schon gefreut, aber und dann ist es aber natürlich auch so, dass man, wenn man von außen Sachen anschaut, wenn man ja viel mit anderen redet, dass man auch mit anderen Ideen nach Hause kommt und dann erstmal auch viele Sachen umkrempeln will. Also man merkt, okay, da die Sache könnten wir doch anders machen und die Sache könnten wir anders machen. Und dann irgendwann rutscht man aber so ein bisschen rein und lernt den Betrieb auch noch ja, intensiv kennen, indem man tagtäglich mitarbeitet und merkt dann, dass auch teilweise davon sehr viel Illusion ist, dass man auch die Prozesse, auch viele davon ja, so gelernt sind und auch eine Sinnhaftigkeit haben, die man jetzt am Anfang von außen vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Das ist auch immer das, was mein Bruder jetzt auch gerade in dieser Phase ist, zu sagen, hey, das könnten wir doch anders machen und hier müssten wir noch mehr und da. Also ich will nicht sagen, dass wir da jetzt so die Füße stillhalten, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, am Anfang sind wir mit einer Intention reingekommen, noch viel, viel mehr anders machen zu wollen, als wie wir es jetzt gerade machen.
Ja, was du sehr aufmerksam beobachtest, ist nämlich genau diese Differenz zwischen sozusagen der Außensicht, wo ja vieles glänzt, weil man von außen ja immer nur das gerade Wahrnehmbare sieht. Und von innen sieht man die alltäglichen Prozesse, ne? Man sieht die einzelnen Weinfässer, man sieht, dass Fässer sauber gemacht werden müssen, man sieht die ganze Arbeit in den Weinbergen, die Produktion der biodynamischen Präparate und des Komposts und viele andere Dinge sieht man, die von außen ja im Grunde genommen nicht wahrgenommen werden. Und deswegen ist es gut, glaube ich, dass man dann irgendwann mal sich hineinbegibt. Und natürlich kann man die Außensicht immer mal wieder heranholen, ne? Weil sie einen orientiert oder vielleicht erinnert an Dinge, die man tatsächlich auch verändern kann, die ja manchmal dann verloren gehen, wenn man nur sozusagen die Innensicht hat und dann sich im Dickicht dieser vielen Begebenheiten möglicherweise auch manchmal verliert.
Auf jeden Fall.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Weingut am Stein ein sehr innovativer Betrieb ist. Also der Betrieb, in dem wir mit eingewachsen sind, war schon immer ein Betrieb, der vor neuen Ideen, vor Innovation, vor keinerlei Angst vor Experimentierfreude oder neuen Herangehensweisen hatte. Und auch Antonias Vater war Zeit seines Lebens ja mit der Neugierde nach der Biodynamie und was ihn da voranbringen kann mit dem Schaffen von neuen Kellern, wo auf einmal Amphoren und Betoneier drin standen. Also das heißt, hier war ja nie Stillstand und manchmal lernt man dann auch, also ich würde nicht sagen, dass wir nicht mehr experimentierfreudig sind oder nicht mehr Dinge anders machen wollen würden, aber wenn man dann mal die Gründe für vieles weiß, dann merkt man halt auch Step by Step und das Daily Business, das ist natürlich auch zu bewerkstelligen und das ist schon recht viel jeden Tag und darum lernt man das dann alles recht schnell kennen, warum, wie, wo, was.
Deine Außensicht, Marius, als du die Antonia kennengelernt hast, wie war die damals? So wie sie das von ihren anderen Kommilitonen beschrieben hat?
Tatsächlich muss ich auch gestehen, dass mein Blick arg weit über die Pfalz hinaus jetzt
gar nicht war damals.
War. Mhm. Genau, also man hat sich zwar so ein bisschen ausgekannt, aber das war jetzt nicht so wie vielleicht der ein oder andere, der aus einem Betrieb kommt, dass man da schon in Deutschland sehr viele Weingüter besucht hatte und sehr viele Weine im Keller aus verschiedenen Anbauregionen. Ich habe dann schnell aufgeholt durch meinen Wissensdurst, aber habe da viel, viel, ich sage einfach mal kleiner angefangen mit anderen Erfahrungswerten. Mhm. Und für mich war das dann auch schon mit dem Blick auf das Weingut schon eine tolle Sache. Was ich auch nicht gekannt habe, war das Weinfest, wo die Antonia dann immer gesagt hat, sie muss, kann heute sich nicht treffen, sie arbeitet das Weinfest. Und ich dachte immer, sag mal, das Weinfest bei uns,
wie so Niederkirchener Weinfest.
Das ist was anderes. Ja. Genau, und als ich dann das erste Mal hier auf dem Weinfest war, dann habe ich es verstanden.
Ja, das hast du riesige Augen gemacht, ja, verstehe. Ja. Und dann irgendwann habt ihr zwei euch zusammengetan. Wie verlief dann die Integration bei euch individuell ins Weingut? Antonia, wie ging es bei dir los? Was hast du für Aufgaben übernommen? Und nochmal vielleicht einen Tick früher gedacht, wie war dann die Bestandsaufnahme, die ihr vielleicht gemacht habt, als du reinkamst? Habt ihr euch da mal zusammengehockt, Sandra, Ludwig und du, und habt gesagt, so, jetzt, da stehen wir. Das sind unsere Stärken, das sind unsere Schwächen. Wie soll es weitergehen? Gab es sowas?
Also wir sind ja nach dem Studium und während dem Studium sind Marius und ich nochmal in andere Betriebe gegangen. Also wir waren in Südafrika bei Malinio zum Beispiel in dem Betrieb schon zusammen. Danach war ich noch in der Schweiz zwischendurch und nach unserem Studium waren wir in Baden. Ich bei Weingut Salvay, Marius bei Julian Huber. Mhm. Und da haben wir schon so ein bisschen Arbeiten zusammen kennengelernt. Der Prozess, warum wir dann oder wie das dann ins Weingut, wie wir ins Weingut gekommen sind, kam eigentlich schneller als gedacht. Wir wären gerne noch mal ein bisschen weiter weggegangen, aber es war dann Corona. Das war die Zeit, wo irgendwie keiner so recht wusste, wie geht's weiter, was passiert hier eigentlich. Und wir standen auch, meine Eltern standen so ein bisschen vor einem Punkt zu sagen, sie wissen jetzt gerade gar nicht, wie das Ganze jetzt hier so verläuft. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir, dann wollen wir dann doch mal nach Hause kommen und ein bisschen unterstützen, unsere Ideen reinbringen, in einer Zeit, die einfach schwierig war. Oh ja, und durch diese ganze Ausgangssperre und man darf keinen treffen, ist es dann tatsächlich, hat man keine andere Chance gehabt, als sich viel auch mit meinen Eltern zusammenzusetzen und Sachen zu diskutieren. Auch da neue Wege zu überlegen, wie man in Corona-Zeit zum Beispiel vermarktet, wie man ohne ein Weinbauteam draußen zurechtkommt, was man immer hatte, weil die nicht einreisen können, all solche Dinge. Und dann ist natürlich die Frage, was ist der Status quo? Aber zu dieser besonderen Zeit, würde ich sagen, ist gar nicht so das Daily Business im Vordergrund gestanden, sondern auch ein bisschen, was ist gerade Zeit der Veränderung und wie machen wir das, wie managen wir das Ganze?
Ja, also wie kommt man durch diese schwierige Zeit?
Ja, genau. Und dann irgendwann hat diese, sagen wir mal, schwierige Zeit aufgehört und wir sind immer mehr und mehr reingekommen, haben ins Team gefunden, haben uns und ja, unsere Aufgaben auch besser kennengelernt und auch gelernt, wie man gut auch zusammenarbeitet, wo sind welche Stärken und ja, wie macht man das als Familie dann auch zusammen?
Antonia, für was bist du heute zuständig?
Ich bin ja viel im Marketing, Vertrieb, Strategie, so ein bisschen Personal, ja, auch einfach Büro, Administration und auch viel Wein am Stein, also Festival.
Okay, und Marius, wie ist das bei dir? Du hast mir gesagt, du warst Außenbetrieb vor allen Dingen zunächst.
Ja, genau. Ja, ich war jetzt 2 Jahre im Außenbetrieb und habe da quasi alles komplett kennengelernt. Bin auch sehr dankbar dafür, weil wir wissen ja alle, wo die Qualitäten herkommen aus dem Weinberg und wie wichtig es ist, seine Weinberge zu kennen. Und musste da vor 2 Jahren auch, ja, ich sag mal, ein Loch füllen, das entstanden ist, und hatte da auch großen Respekt vor, weil ich eher weniger Erfahrung auch hatte in dem Bereich. Ich war immer mehr im Innenbetrieb tätig und ja, jetzt seit Beginn des, ja, Ende letzten Jahres arbeite ich noch im Keller mit und also in Vollzeit und ja.
Okay.
Also Marius macht Produktion und ich bin dann für das andere zuständig.
Okay, also im Grunde genommen ein kleines bisschen, wie man sich so eine klassische Arbeitsteilung vorstellt, oder?
Leider ja, wenn du so sagst, ja.
Ja, lassen wir das mal einfach so stehen, Mari. Marius, mich interessiert, als du die Lagen kennengelernt hast, was hast du für einen Eindruck gewonnen? Was ist das Besondere dieser Würzburger Lagen, egal ob das jetzt Stettener Stein ist oder die Lagen näher bei Würzburg? Ja, worin besteht das Besondere und weshalb sind sie auch so besonders wertvoll?
Tatsächlich habe ich ja, bevor wir eingestiegen sind, schon immer mal wieder mitgearbeitet oder auch Ludwig bei Online-Weinproben oder ja, vorher schon, bevor ich die Weinberge kennengelernt habe, bei Proben mal zugehört und immer aufmerksam versucht, mir das alles zu merken, weil man ja irgendwann ja selber auch mal die Proben hält. Und er hat dann immer gesagt, Stetten ist eine Energie, das muss man fühlen. Und tatsächlich kann man das so perfekt beschreiben, wenn man nach Stetten fährt und auf den Stettener Stein zufährt, da wird bei mir immer was wach, egal zu welcher Uhrzeit. Also man muss es schon sehen, dunkel darf es nicht sein. Aber das ist eine Energie, die dort herrscht und die man wirklich, also ich persönlich, direkt gespürt habe. Und wenn man dann in den Weinbergen unterwegs ist und diese Kargheit, diese Einzigartigkeit der Kombination zwischen Steillage, purer, karger Muschelkalk und dieser Aussicht, die dort herrscht, das geht immer ein Lüftchen, dass die Trauben dann auch abtrocknet in den feuchten Perioden oder in heißen Tagen für eine kleine Abkühlung, für eine kleine Abkühlung sorgt. Und das ist wirklich eine Energie, die schwer zu beschreiben ist, wenn man nicht mal selbst im Stettener Stein stand.
Und die spürt man dann auch im Wein?
Ja, also ich kann sie sehr deutlich im Wein spüren und wir versuchen natürlich alle zusammen diese Energie in die Weine zu transportieren. Aber wir haben es auch immer wieder, wir haben natürlich eine, ich würde sogar sagen, auch moderne Stilistik, nicht in unserer Vinifikation, sondern mit dem Arbeiten, was eigentlich ja eine alte Technik ist, mit Amphoren und Maische, Kontakt und Haptik und Textur. Und natürlich versuchen wir, diese Energie durch unsere biodynamische Herangehensweise in die Weine so zu transportieren, dass sie jeder schmecken kann und diese Kunden, die unsere Weine zwar mögen, wenn die dann mal mit uns im Stettener Stein standen, dann kommt oft noch mal so ein Aha-Moment, wo dann gesagt wird, ja, jetzt ist es wie wenn der Groschen fällt, der Groschen fällt, und das ist dann immer so eine kleine Einsicht manchmal.
Ja, das sind ja ungeheuer fruchtreduzierte Weine, die aus dem Stettener Stein kommen. Das heißt, aromatisch gesehen sehr puristisch, sehr karg. Und insofern entsprechen sie durchaus auch einem Teil ihrer Herkunft, ja. Und sie sind auf der anderen Seite vor allen Dingen am Gaumen sehr vital, sehr energetisch und entsprechen insofern einem anderen Teil ihrer Herkunft. Ja, wenn man das mal so auf den Punkt bringt,
Hast du sehr schön gesagt.
ist das tatsächlich,
Ja.
ja, sind das Herkunftsweine?
Genauso sagt man, also genauso empfinden wir auch. Das heißt, du warst auf jeden Fall schon mal im Stettener Stein, weil du
Richtig.
kannst es gut wiedergeben. Aber man muss auch die Lagen so ein bisschen verstehen, um auch die Weine zu verstehen. Und das ist genau diese Kargheit, wenn man nach Frucht sucht, dann ist der Stettener Stein nicht der richtige Ort für sowas. Man dann braucht er diese salzigen Noten im Wein, die man auch zu einem Essen immer ganz gut stellen kann. Aber das sind dann die Weine, die eher über den zweiten Schluck auch kommen, als über das anspringende Bouquet am Anfang.
Wie habt ihr denn jetzt das Fortgehen von dem Dominik Diefenbach gelöst oder wie habt ihr darauf geantwortet? Marius, ist das, dass du jetzt auch einen Teil des Kellers mit übernimmst, da schon eine Antwort auf dieses Thema?
Ja, also es war ja schon immer so, dass wir die Weine zusammen verkostet haben. Das heißt, es war natürlich jetzt erstmal so, dass wieder noch ein bisschen mehr Arbeit frei geworden ist, nächstes Mal, die wir nun aber gerne wieder selber machen. Es ist natürlich ja auch so, dass der Vinzenz, Antonias Bruder, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, ja auch
Bald
so
kommt.
ziemlich in den Startlöchern steht
Ja.
und auch schon jetzt selber ja zwei Lesen mitgemacht hat und immer, wenn er gebraucht wird, parat steht. Und darum ist es jetzt so, dass wir die Weine wieder zusammen nicht nur verkosten in der Familie, wo wir ja immer den Bezug hatten, sondern jetzt auch innerhalb der Familie wieder im Keller vinifizieren und auch die praktischen Tätigkeiten machen. Und das finden wir jetzt im Nachhinein auch sehr schön, weil wir jetzt alle gemeinsam als Familie wieder so nah am Wein sind, wie wir uns das sowieso gewünscht hatten. Und der Dominik hat hier sehr lange hervorragende Arbeit gemacht. Und ja, jetzt geht für ihn ein neues Kapitel los und genauso für uns
Für euch auch.
Junge. Und es passt so ein bisschen auch zu dem Generationswechsel, der jetzt vielleicht, wenn man das schon so nennen
Ja.
darf, stattfindet, dass diese Positionen nun auch wieder rein von den Familienmitgliedern übernommen
Ja,
werden.
ja. Ja, das öffnet natürlich dem Vincent da auch einen Platz, ne, den er ausfüllen wird. Völlig klar, aber wie ist das mit dem Silvaner? Also personell habe ich gesehen, habe ich jetzt verstanden, gibt es Aufbruch im Hause Knoll. Der Silvaner erfährt ja, wenn man genau hinguckt, auch ein kleines bisschen so eine Aufbruchsstimmung. Zumindest ja, aus dem Blick eines Sommeliers, aus dem Blick von Insidern, viel darüber hinaus vielleicht noch nicht. Also mal so anders sagen, wenn es eine Schwäche gibt, Frankens oder eures Weinguts, dann ist es das noch nicht auf dem Niveau angekommenen Image des Silvaners, das er vielleicht verdient.
Daran arbeiten wir ja jetzt. Nein, also es ist schade, dass der Silvaner nicht dieses Image hat, jetzt schon, weil in den letzten Jahren wird wirklich sehr viel dazu beigetragen, in die Qualität zu investieren. Nicht nur bei uns, sondern bei sehr, sehr vielen Betrieben in Franken oder in Rheinhessen oder auch welche, die einfach wissen, wie, ja, wie zukunftsbringend auch die Rebsorte ist und wie genussfreudig sie sein kann. Und dementsprechend ist es schön, dass es zumindest in den Fachkreisen langsam so ein bisschen auf den Fokus Silvaner auch gesetzt wird.
Ja, kommt so ein bisschen aus dem Aschenputtel-Dasein raus, wo sie tatsächlich länger war und manchmal natürlich auch verdientermaßen war, weil es eben auch eine lange Periode gab, wo die Winzer es nicht so richtig verstanden haben, diese Rebsorte so anzupacken und solche Weine dann auf Flaschen zu ziehen, wie das heute der Fall ist. Ich vermute aber, dass trotz der großen Anstrengungen in den einzelnen Betrieben es vielleicht auch einer konzertierten Aktion bedarf, also einer gemeinsamen Aktion von Silvaner-Produzenten in Deutschland, um hier wirklich voranzukommen, dauerhaft.
Ja, natürlich ist es so, dass der Silvaner im Aufbruch ist. Ich kann jetzt auch schon mal vielleicht so einen kleinen Teaser machen. Da ist was in Planung. Wir sind da mit ein paar Betrieben jetzt im engeren Austausch. Ein klein bisschen muss man sich noch geduldigen, bis das bekannt wird. Aber da ist auch was in Planung von Silvaner Winzern für Silvaner, wenn man es so nennen kann. Und ich glaube, dass aber auch sonst in Deutschland viel los ist. Verschiedene Betriebe, die sehr stark den Silvaner auch außerhalb von Frankens mittlerweile kommunizieren. Wenn ich da an Klaus-Peter Keller oder auch an den Carsten Saalwächter oder an ein paar andere rheinhessischen Winzer denke, die wie der Silvaner ja, in Rheinhessen, was ja eigentlich der viel größere Baustein ist, wo es ja lange Zeit nur als Massenwein angebaut wurde, wieder als Qualitätswein zeigen. Also die Betriebe haben das schon immer gemacht, aber ihn auch sehr stark kommunizieren, obwohl es die meistens Rieslingbetriebe sind, wo das nur das zweite oder dritte oder vierte Steckenpferd ist, ist da schon viel Bewegung drin und ich glaube, da können wir uns auf noch viel freuen in den nächsten Jahren.
Ja,
Du darfst gespannt bleiben, ja.
ich bleib dran, weil der Silvaner ist natürlich ein super guter Speisenbegleiter, ja weit, weit universeller als nur der ominöse Spargelbegleiter. Der Silvaner ist also zu Tisch wunderbar einsetzbar. Er kann sehr puristisch sein. Er ist genau deswegen kann er ja auch Speisen so gut begleiten. Und ich glaube, er ist auch gewappnet gegenüber dem Klimawandel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der Silvaner hat den Vorteil, dass er etwas dickere Beerenschalen entwickelt, gerade wenn sehr hitzige Perioden sind. Der Silvaner ist nicht ganz so empfindlich gegen die Sonne, was Sonnenbrand betrifft, aber auch was Trauben, die jetzt ein bisschen mehr Sonne abbekommen, wenn es mal Richtung Lese geht, was den Säureerhalt und die Frische in den Trauben angeht, ist der Silvaner deutlich stabiler wie jetzt zum Beispiel der Riesling. Und das alles spricht für den Silvaner. Man muss natürlich aufpassen, beim Silvaner mehr wie bei anderen Rebsorten, dass der Ertrag in einem Optimum bleibt. Wir bewegen uns da oft in trockenen Jahren bei 30, 35 Hektoliter nur. Und wenn man bei den 30 bis 50 Hektoliter bleibt in der Spitze, dann kommen da fantastische Weine raus, die wirklich ihresgleichen suchen. Und da hat der Silvaner auch ja, viele Vorteile gegenüber anderen Rebsorten. Was man natürlich im Gegenzug hat, ist auch die Arbeit. Jeder, der Silvaner hat, weiß, wenn man andere Rebsorten zweimal ausbricht, muss man beim Silvaner das dritte oder vierte Mal nochmal ran. Er wächst sehr buschig. Er möchte oft zum Friseur, also nicht was den Laubschnitt betrifft, sondern einfach die Stockarbeiten angeht. Da macht er viel mehr Arbeit wie andere Rebsorten, aber er dankt es einem dann auch wirklich immer mit wunderschönen Trauben.
Wenn ihr euch jetzt mal beide nacheinander in die Adlerperspektive hochschwingt und nochmal auf euer Weingut schaut, mit den verschiedenen Feldern, Weinbergspflege, Rebgesundheit, Böden etc. Vielleicht noch ein bisschen höher guckt und sieht das gesamte Ökosystem, wo der Weinberg nur ein Teil von ist, den Keller vielleicht mal kurz in Augenschein nehmt, also die Art des Equipments, das ihr habt, Fässer und andere Dinge, die Art, wie ihr da auch die Weinbereitung betreibt, den Ausbau. Wo seht ihr aus dieser Adlerperspektive sozusagen die wichtigsten Stellschrauben, an denen ihr gerne im nächsten Jahrzehnt drehen würdet, um die Dinge zu einem noch besseren Ende zu führen?
Ist eine schwierige Frage. Also da gibt es immer so viele kleine Stellschrauben, an denen man gerne drehen möchte. Es sind dann, glaube ich, die kleinen Nuancen, die wir verändern möchten. Jetzt bei der Weinstilistik noch ein bisschen saftiger zu werden, in dem Bereich, wo es funktioniert, auf keinen Fall zu hoch im Alkohol zu gehen, was ja auch eine Herausforderung gerade in den warmen Jahren ist. Weinbaulich ist da Marius auf jeden Fall eher der Experte, um da genau zu schauen, in welche Lage kann man wie noch anders herantreten. Ich glaube aber auch eine große Herausforderung oder eine große Stellschraube ist das Team tatsächlich, dass wir hier mit einer Motivation auch vorausgehen, dass wir hier mit einem Engagement, dem Teamzusammenhalt dafür viel tun, um da was Cooles zu machen. Und natürlich auch, also aus meiner Perspektive ist es marketingtechnisch, muss man sich auch wieder ein bisschen anders und neuer aufstellen, muss hier andere Kanäle bedienen. Hat er schon auch, es wird nicht langweilig. Es ist immer, man hinterfragt immer alles und überlegt, wo kann man denn besser werden? Wo ist es denn? Das glaube ich, kann Marius auch gerade schön erzählen. Wir wollen auch ein bisschen mehr noch Gas geben im Rotweinbereich, also im Spätburgunder. Pino, da haben wir auch was geplant oder auch schon gepflanzt, nicht nur geplant. Da wird es auch ein bisschen eine Veränderung geben. Also uns wird nicht langweilig.
Ja, verstehe. Danke. Und du, Marius?
Ich finde es tatsächlich auch schwierig. Während Antonia gesprochen hat, habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. Aber es ist jetzt vielleicht wieder die etwas langweiligere Antwort, aber unsere Weinberge auf die vor ihm liegenden Aufgaben heranführen und wappnen, ist so ein bisschen meine Antwort. Das hört man zwar auch öfters, aber es ist einfach so, dass der Klimawandel uns vor, gerade bei unseren kargen Böden, bei der steilen Sonneneinstrahlung und der geringen Bodenauflage vor große Herausforderungen stellt. Und wir arbeiten da schon sehr intensiv mit unserer Kompostwirtschaft, mit Einsaaten von Begrünungen, aber auch mit dem Vorausschauen und Infrastruktur schaffen von nachhaltiger Bewässerung. Das heißt, bei uns sind die Weinberge auch in den heißesten Sommern wie 22 noch voll begrünt in jeder Zeile. Und darum erlauben wir uns auch über einen Speichersee, den wir haben, der das Regenwasser auffängt, auch dann mal eine Wassergabe zu machen, die sicherlich künstlich ist, aber nicht irgendwo von dem Grundwasser entzogen wird oder aus irgendwo dann woanders fehlt, sondern wir speichern das Wasser über unsere Dachflächen von unseren zwei Außenbetriebshallen im Winter oder über die Wintermonate und dass das Leben in unseren Weinbergen, diese Energie, die wir spüren, dass das nicht verloren geht und dass wir das auch mit dem Klimawandel halten können. Das ist sowas, dass ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen, weil nur wo eine Vielfalt ist und auch unsere Weinberge in ihrer eigenen Strahlkraft stehen können, kann, glaube ich, diese Energie auch weiterhin in den Wein transportieren werden.
Und da spielt das Umfeld natürlich, das Ökosystem als Umfeld gedacht, natürlich auch eine große Rolle. Ne? Die Brachflächen, die Hecken, die ich da im Stettener Stein ja auch zuhauf gesehen habe. Und diese Vielfalt, die ist ja auch bei eurer Bewirtschaftung letztlich im Boden, im Wurzelsystem. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Voraussetzung, um letztlich auch diese Monokultur ein Stück weit, wenn auch nicht sehr intensiv, aber doch ein Stück weit aufzubrechen.
Ja, wir tun da auch wirklich viel uns wichtig, was so an Randarbeiten auch sein muss, oder was wir auch wirklich wollen. Seien es jetzt auch mal ein paar Bäume zwischenrein, sonst dann sind die Heckenarbeit, die unser Team draußen wirklich jedes Jahr aufs Neue macht. Wir haben da wirklich ja auch mit alten Mauern, die noch teilweise in unseren Weinbergen mit drin stehen, wo man oder Weinberge, die man erhält, wo es um die alten Reben geht, die dann umgestickelt werden. Also da, ich glaube, machen wir uns schon wirklich auch sehr viel Gedanken, wo der gute und auch der nachhaltige Weg für uns hingehen soll.
Es ist natürlich auch gerade eine schwierige Zeit. Man bekommt es mit. Stetten war lange Zeit sehr genossenschaftlich orientiert. Es waren eigentlich fast alles genossenschaftliche Flächen, mit Ausnahme von wenigen Weingütern. Und das ist für uns natürlich auch jetzt die Herausforderung. Es werden immer mehr Flächen frei, die sonst brach liegen würden in der Steillage, die wir natürlich dann auch mit bewirtschaften. So ein bisschen Segen und Fluch. Es sind so tolle Stücke, aber eigentlich ja, muss man dafür wieder was anderes abgeben, was eigentlich weniger Arbeit macht, um nicht weiter zu wachsen. Aber Stetten ist uns allen so wichtig. Und das ist auch schön, wie ja, Ludwig und Sandra das Feuer in uns für Stetten auch gefacht haben. Ich weiß gar nicht wie, es ist ja auch Stetten selbst, das das macht, aber dass man unbedingt möchte, dass dieser Ort in seiner Strahlkraft erhalten bleibt und darum auch viel außerhalb von Weinbergen dafür gemacht wird.
Antonia, du hast vorhin die Vermarktung angesprochen. Das ist ja eher dein Metier. Das ist ja auch wieder eine neue Herausforderung. Ich habe jetzt gerade jüngst gelesen, dass der Weinmarkt in Deutschland um fast 20% eingebrochen ist. Spürt ihr das auch?
Ja, man, ich glaube, kann kein Winzer sagen, dass es nicht irgendwo irgendwie spürt, sei es auch nur im Gespräch mit Partnern, die auch erzählen, dass sie ja es nicht mehr ganz so einfach haben. Also es macht sich schon bemerkbar. Natürlich wirst du aber auch in dieser Statistik gemerkt haben, es ist nicht, es ist vor allem ja, der Einstiegsbereich, der sich auch einfach reduziert hat, das ist die Lebensweise von Menschen. Es wird einfach nicht mehr so viel Alkohol per se getrunken. Es sind neue Religionskreise, andere, ja, Fitnesstrends oder sonstiges, weswegen einfach insgesamt durch die Bank weniger getrunken wird. Da muss man sich schon auch fokussieren auf das, was man will. Und wir wollen in der Hinsicht auf ganz klar nicht auf Masse gehen und noch günstiger irgendwo anbieten, sondern wollen den Qualitätsweinbau vor Augen haben und in dem Bereich auch an die richtigen Kanäle gehen. Das, ja, macht aber auch, ist einfach anstrengender geworden. Das ist mit mehr Aufwand verbunden, und dann kriegt man das schon auch irgendwie hin. Aber jetzt, dass man da gar nichts tun müsste, das wäre gelogen.
Ja, weil ja auch immer mehr tatsächlich, wenn ich mich umgucke, immer mehr Betriebe auch in dieses Segment hineindrängen, ne? Weil sie natürlich wissen, dass das im Hinblick auf die Nachfrage natürlich ein angenehmeres Marktsegment ist. Mal ganz davon abgesehen, dass viele Winzer natürlich auch gerne gute Weine machen. Und durch die junge Generation wird, glaube ich, dieser Bereich noch umkämpfter.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man sich schon auch herausstellen und muss zeigen, wo seine Stärken liegen, was man dafür tut, damit auch die Weine diese Strahlkraft haben. Und es ist auf jeden Fall bei uns mit sehr viel Hingabe, Arbeitseinsatz und ja, Engagement verbunden, dass man dann auch nach außen transportieren möchte.
Man braucht gute Partner natürlich, ne? Und
Ja.
auch ein gut durchdachtes und konsistentes Storytelling.
Ja, also weil dazu gibt es gibt schon wirklich sehr viele gute Weine. Es muss es die Ganzheitlichkeit, glaube ich, die auch eine wichtige Rolle spielt. Und für viele, ja, sage ich mal, Normalverbraucher, die können auch nicht immer was damit anfangen, wenn man ihnen bis ins kleinste Detail jede Sache erzählt und jeden kleinste Schräubchen, sondern es ist dann auch mit ein, zwei Sätzen zu wissen, warum wollen wir diesen Wein? Warum ist das dass das ihnen Spaß macht, den Wein zu trinken. Warum bleiben sie bei dem Weingut und wandern nicht ab? Ist aber auch anders. Frühere Kunden waren ein bisschen beständiger. Jetzt durstet es jedem nach ja,
Abwechslung.
Abwechslung. Es ist ja auch bei einem selber so. Man will nicht mehr in die gleiche Stadt irgendwo hinfahren, um das zu erleben. Man will alles Mögliche neu kennenlernen. Und bei uns auch selber, wir trinken ja auch ganz, ganz viel verschiedene Weine, um unseren Horizont zu erweitern. Und das ist, glaube ich, in unserer Generation auch diese Möglichkeiten, die man hat, dass man die ausnutzen will.
Ja, ein fester Bestandteil auch im Blick oder in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit rund ums Weingut am Stein ist natürlich das Festival, ne? Auch Wein am Stein steht hier im Grunde genommen auch wieder jetzt bevor. Wie sieht das jemand wie du von innen?
Ach, das ist eigentlich ja eigenes Arbeitsfeld. Das ist auch eine komplett eigene Dynamik, die da dahinter steht. Für mich auch ein sehr wichtiges Thema, dadurch, dass es so viel Abwechslung bietet, dass man durch dieses Standbein auch versucht, ein bisschen neue ja, Kreise zu öffnen, dass man da Menschen Spaß am Wein, am guten Wein, am Qualitätswein vermitteln will. Und das ist einfach nur in einem guten Umfeld möglich. Und das schaffen wir durch ja, ausgewählte Musik. Wir gehen jetzt hier nicht auf die Coverbands, die im Dorf nebenan spielen, sondern haben hier auch einen hohen musikalischen Anspruch, haben einen Anspruch an die Speisen und an das Kulinarische, was hier angeboten wird, dann natürlich die Location an sich ist auch schön und hat eine gewisse Energie, die fließt und all das zusammen geschafft halt ein Gesamterlebnis, was wir natürlich auch hoffen, dass es das dann wieder auf den Wein sich ja zurückspiegelt und dass man merkt, wie schön Wein als Getränk auch sein kann, wie beflügelnd das ist und es geht nicht um den Alkohol an sich, mit dem man eine bessere Party gestaltet, sondern es geht um ja, den Genuss und das Erlebnis, was man dadurch auch schafft.
Ja, wer es nicht kennt, sollte es kennenlernen, aber für dieses Jahr, glaube ich, muss man sich beeilen, ne?
Ja, also wir haben da schon immer hohen Zuspruch, was uns natürlich freut. Auch dieses Jahr war es wieder, hat keine, ja, ist keine 2 Tage gedauert, dann sind man die Tische weg. Jetzt steht der Einzelticket Release bevor, also auch da muss man schnell sein, weil wir auch natürlich ja eine gewisse Kapazitätsgrenze auch haben, die wir sind nicht dann doch nicht so groß. Ich glaube, für ein Weingut schaffen wir schon ein Erlebnis mit einem Festival, was es sonst so nicht gibt, aber jetzt in diesem Musikbusiness sind wir klein.
Wie viele Abende sind's?
Es sind 13.
13
Ja,
Abende im Juli, ne?
über 3 Wochen hinweg, also immer von Mittwoch bis Sonntag. Und du kommst auch.
Ja, ich hab's vor. Ich muss mir noch den richtigen Tag aussuchen.
Ich schau dich mal in die Musik rein oder hör dich rein und dann.
Genau, habe ich schon. Ich habe schon angefangen.
Perfekt.
Habe schon angefangen. Also das Festival gehört definitiv zum Gesamtauftritt und zur Wahrnehmung des Weingutes in der Öffentlichkeit dazu. Dazu gehörte immer auch die Gastronomie. Wie steht's darum?
Ja, wir hatten über 20 Jahre eine Sterne-Gastronomie hier auch. Die war verpachtet. Bernhard Reiser hat hier jahrelang wirklich eine gute Küche gemacht, eine gute Gastgeberrolle auch gehabt. Das gibt es seit letztem Jahr jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt viele Pop-ups auch hier gehabt. Das nächste große Pop-up, was ansteht, ist dann zum Wein am Stein mit Alexander Herrmann und seinem Team. Die kommen und geben mal richtig Gas. Aber jetzt gerade gehen wir so ein bisschen mehr back to the roots. Wir wollen hier an den Wochenenden ab April haben wir ein Konzept mit ja, Brotzeitplatten von der Brotzeitbar. Das heißt, das ist ein junges Paar, die kennen ihre Produzenten, die wissen, wo kommt jeder Käse her, wo kommt jede Wurst her. Und das untermauert mit ein bisschen auch schön selbstgemachten ja, anderen Speisen noch. Und das ist das, also mit einem guten Glas Wein, also so Wein- und Brotzeitbar-Konzept was wir jetzt hier den Sommer über bis in Herbst
Sehr
rein
cool, ja.
haben.
Sehr cool.
Ja. Aber dann ist es noch offen, was kommt. Also, auch da wollen wir uns noch nicht so festlegen. Wir haben da noch ja, Zeit, uns umzuschauen und zu schauen, was passt hier eigentlich her.
Wie guckt ihr zwei in die Zukunft?
Ach, ich glaube, wir sind dann zum Glück keine negativen Menschen, sondern sind immer mit positiven Gedanken, ja, dass man die eher die Rolle spielen, dass man immer hoffnungsvoll auch ist, weil wenn man jetzt, glaube ich, rangehen würde zu denken, ach, es wird nicht besser, es wird alles nur schlimmer, dann könnten wir auch nicht den Betrieb hier weitermachen, weil dazu ist der Aufwand und auch der zeitliche Aspekt viel zu groß, als wenn wir jetzt sagen würden, oh, wie schrecklich ist die ganze Situation draußen, wie schrecklich ist die Wirtschaftslage, die politische Lage etc. So sind wir nicht. Wir wollen da auch einfach Gas geben, wir wollen hier was schaffen, woran wir uns auch erinnern, woran sich auch andere Menschen erinnern werden. Und da haben wir einfach Spaß dran.
Marius.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Wir freuen uns jetzt natürlich, wenn wir dann bald auch familiär vollzählig sind, wenn der Vince noch kommt. Und dann haben wir schon auch ein bisschen das Ziel, ja, weiter anzugreifen. Anzugreifen im Sinne von für die Weinqualität uns noch mehr Namen zu machen, um ja, wenn möglich. Man muss das natürlich immer als Ziel haben, ob man es dann schafft oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich glaube, nur wenn man sich Ziele setzt, kann man sie auch versuchen zu erreichen. Und Stillstand war, vorgelebt durch Antonias Eltern hier, nie eine Option. Es geht immer weiter. Es gibt immer neue Wege. Es gibt immer ja, experimentelle Dinge, die man neu erforschen kann. Und da freuen wir uns drauf. Und zu weit in die Zukunft blicken, ja, wollen wir da auch nicht, sondern gehen hier Step by Step. Und das Schöne ist wirklich, dass es eine sehr familiäre Stimmung bei uns ist und dass wir auch mit dem Team, wir haben ein tolles Team, da im Vordergrund steht und somit macht es halt auch wahnsinnig viel Spaß und lässt einen jetzt, selbst in der momentanen Zeit, keine Angst bekommen vor zukünftigen Aufgaben.
Als Beobachter ja, spürt man die Energie. Man spürt die Energie des Stettener Steins, die Energie der Weine. Man spürt aber auch die Energie der Familie und ihrer Mitglieder, die Energie, die aber auch von dem Ensemble der Gebäude, der Architektur ausgeht. Also da gibt es sehr viele Quellen von Energie, und deswegen kann ich eigentlich den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen und auch mal hineinzufühlen, ob sie nicht auch diese Energie spüren. Ich würde wetten, dass dem so ist.
Ja, das stimmen wir dir auf jeden Fall zu. Man muss es alles mal erlebt haben, man muss mal online probiert haben und dann, glaube ich, versteht man es hoffentlich auch.
Und ihr seid ja noch ein Weingut, das man auch besuchen kann, vor Ort Wein kaufen, verkosten kann, ne, oder?
Ja, wir sind ja auch mitten in Würzburg, in die Innenstadt sind es 10 Minuten zu Fuß. Wir sind dann trotzdem auch wieder mitten in der Natur gelegen, also im Würzburger Stein, ja, der bekannten Lage hier. Also man hat Natur und schaut so auf die Stadt runter. Dementsprechend ist es für uns auch wichtig, hier so einen Genussort zu schaffen, eine Vinothek, die bei uns als Weinwerk auch architektonisch, wie du gerade schon selbst gesagt hast, auch ein bisschen auffälliger ist. Und da freuen wir uns natürlich auch immer über Gäste, die vor Ort vorbeischauen und uns und unsere Weine kennenlernen möchten.
Antonia und Marius, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast wart, dass wir über all diese Dinge haben reden können. Und ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Drückt euch die Daumen, dass das, was ihr vorhabt, mit der Energie, die ich da vermute, auch tatsächlich zu einem guten Ende kommt. Vielen Dank.
Danke dir, danke dir.
Vielen Dank, mach's gut.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der jungen Generation im Hause Knoll vom Weingut Am Stein in Würzburg. Bereits in einer Woche geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem weiteren interessanten und hochmotivierten Jungwinzer aus dem Weinbaugebiet Franken, einer Region, wo sich ja abseits der interessierten Öffentlichkeit immer mehr junge Winzerinnen und Winzer auf den Weg gemacht haben, die Rebsorte Silvaner neu zu entdecken und stilistisch neu zu interpretieren. Von dem, was sich da tut, bin ich so begeistert, dass ich in den nächsten Wochen weitere Protagonisten dieser Bewegung, der Renaissance des Silvaners, hier im Podcast zu Wort kommen lassen möchte. Lasst euch überraschen, wer dabei sein wird und wer in genau einer Woche am Mikrofon von Genuss im Bus Platz nimmt. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.